felsenfest bauen mit Jesus. Wir hören ihm zu, Matthäus 7, der Schluss der Bergpredigt. Jesus sagt darum, wer diese meine Worte hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Und wer diese meine Worte hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es ein und sein Fall war groß. Und es begab sich, als Jesus diese Rede vollendet hatte, dass sich das Volk entsetzte über seine Lehre, denn er lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Wer diese meine Worte hört, ist ja ein entscheidender Begriff, sowohl im Alten wie im Neuen Testament, die Worte, das Wort. Hebräisch eigentlich ganz wörtlich das, was vorwärts treibt, was in Bewegung setzt, was anzündet. Eine Zündflamme. Das Wort Gottes als eine Kraftquelle, was in Bewegung bringt, was Leben vorwärts bringt, was anzündet, was verändert. Wir haben, wenn wir uns um die Bibel versammeln, so wie heute Abend, wir haben keine Informationsveranstaltung. Wir haben keinen Lernabend in dem Sinn, sondern wir versammeln uns zum Wachstum. Wir lassen uns anzünden. Wie heißt in Apostelgeschichte 2 nach dieser Predigt des Petrus? Da ging's ihnen, wohin? Durch die Ohren. Nee. Da ging's ihnen durchs Herz. Durchs Herz, das hat sie angezündet, das hat ihr Herz in Bewegung gebracht. Und die beiden Emmausjünger, wie sagen die? Brannte nicht unser Herz, als er uns die Schrift öffnete. Geschieht es eigentlich noch bei dir und mir? Wenn wir persönlich in der Bibel lesen, wenn wir Predigt hören, in der Bibelstunde sind oder nach so einem Abend, sind wir Angezündete? Brannte unser Herz? Kommt etwas in Bewegung? Wer diese meine Worte hört, das Wort Gottes, das ist ja die Bibel, dass wir das uns wieder klar machen. Die Bibel, die Jesus in der Hand gehabt hat, die war schmaler als unsere. Was war das für eine Bibel? Was hat Jesus für eine Bibel gehabt? Psalmen? Das Alte Testament. Ich sage, sie war schmaler vom Umfang her, war sie gewaltig. Weil jedes biblische Buch damals, man hat ja nicht so wie heute auf Seiten geschrieben, sondern auf Buchrollen. Und jedes alttestamentliche Buch hatte seine eigene Rolle. Und von dort her wurde es überliefert in ganz, ganz genauer Weise, handgeschrieben. Den Schreibern war vorgegeben, wie viele Buchstaben sie am Tag schreiben durfte. Und es musste mindestens dreimal gegengelesen werden. Und wenn ein Fehler, also wenn ein Schreiber so eine Rolle verfasst hat und ganz am Schluss, sagen wir im vorletzten Satz, unterlief ihm ein Fehler, war die ganze Rolle wertlos. War sie wertlos? Aufs Genaueste überliefert. Das Alte Testament, die Bibel Jesu und deshalb untrennbar mit dem Neuen Testament verbunden. Wer diese meine Worte hört, wir werden es nachher noch sehen, wenn er von dem spricht, ein Platzregen fiel, die Wasser kamen, die Winde wehten. Da zitiert Jesus aus dem Alten Testament, Hesekiel 13. Da ist davon die Rede, wie die Wasser an ein Leben stoßen, wie der Wind ein Leben umweht, wie der Platzregen alles erdrängt. Das Thema des Alten Testamentes, was ist das? Was ist das durchziehende Thema? Was denkt ihr?
Der Messias wird kommen.
Das ist das geheime Thema. Das durchziehende, offensichtliche Thema. Das kann man als Überschrift nehmen, ja? Zehn Gebote ist auch ein Teil vom Alten Testament. Aber das durchziehende Thema, Israel. Israel ist das Thema. Von der ersten bis zur letzten Seite. Israel. Die Geschichte des Volkes Israel, die Geschichte Gottes mit Israel, sein Handeln mit diesem Volk. Deshalb heißt es im 2. Timotheusbrief 3, Vers 16, das müssen wir lesen. 2. Timotheus 3, Vers 16. Jetzt geht es darum, was sollen wir lernen? Wie gehen wir mit dem Alten Testament um?
Denn alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit.
Alle Schrift, jetzt ist das Alte Testament gemeint, von Gott eingegeben, die ist Nütze. Das soll uns anleiten. Noch einmal, wie heißen die Begriffe?
Zur Besserung.
Zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Wir lernen aus dem Alten Testament. Ich möchte es einmal so zusammenfassen. Wir lernen drei entscheidende Grundlinien, die vom Alten weit ins Neue und hineinreichen bis in die Vollendung. Erstens, Gott erwählt. Das ist die erste Grundlinie für Israel. Israel hat sich nicht selber emporgearbeitet oder ins Rampenlicht geschoben, sondern Israel ist nur deshalb Thema, weil Gott dieses Volk erwählt hat. Seit Abraham, Gott erwählt. Das Zweite, wenn wir diese ganze Geschichte Israels verfolgen mit seinem Gott, es ist eine untreue Geschichte auf Seite Israels. Wie oft hadern sie? Wie oft heißt es, und das Volk murrte? Ihr Ungehorsam, wie oft klagt Gott über dieses hernehmende starke Bild, ehebrecherische Volk? Er hat sich mit Israel, das heißt Erwählung, so eng verbunden wie in einer Ehe. Aber, das ist die zweite Linie, Gott bleibt treu. Gott bleibt treu. Er lässt dieses Volk nicht los. Er wirft es nicht weg. Es ist manchmal ganz kurz davor. Kennt ihr einen solchen Augenblick, wo Gott sagt, jetzt bin ich's leid? Beim goldenen Kalb? Bitte? Bei der Sintflut, da geht es nicht nur um Israel, das ist schon die Urgeschichte, da geht es um die ganze Menschheit. Nein, an einer anderen Stelle. Wie schon mit dem goldenen Kalb, als Mose vom Berg heruntersteigt, die Tafeln des Gesetzes zertrümmert und Gott sagt, ich bin's leid. Ich will dich erwählen und zum großen Volk machen. Und dann kommt Mose in der Fürbitte und tritt ein für Israel. Und sein Hauptargument heißt, was sollen die anderen Völker denken und sagen, wenn du Israel verwirrst? Es geht um Gottes Ehre. Gott bleibt treu. Das ist eine Grundlinie, die geht nicht nur durchs Alte Testament, die gilt heute. Die erleben wir. Wir, unsere Generation, die wir jetzt leben, in besonderer Weise. Gott lässt sein Volk Israel nicht los. Er bleibt ihm treu. Er bringt es durch. Er hält zu diesem Volk. Und gerade heute muss man sagen, nicht weil er sein Volk von so großer Frömmigkeit oder Qualität wäre, sondern allein, weil er dieses Volk erwählt hat, um der Väter willen. Gott hält durch. Und so wird er zum Ziel kommen. Das Ziel der gesamten Geschichte, der Weltgeschichte, der Heilsgeschichte ist Israel. Ohne Israel gibt es keine Heilsvollendung. Wenn heute wieder in der Zeitung steht, der Netanyahu, der israelische Premierminister, hat die Juden in Deutschland aufgefordert, sie sollen doch ausreisen. Und nach Israel kommen, dort sei es sicher, das gilt schon in gewisser Weise. Aber der Hintergrund, das ist schlimm, dass bei uns in unserem Land heute diese Judenfeindschaft, der Antisemitismus nicht nur immer noch da ist, sondern dass er wieder zunimmt. Eine jüdische Einrichtung bei uns in der Bundesrepublik erkennt man an dem, dass sie bewacht wird. Von Polizei beziehungsweise vom Grenzschutz. Jede einzelne Synagoge, jede jüdische Schule ist nötig bei uns. Diese sich vollendende Zeit wird immer mehr geprägt werden von der Feindschaft gegen Israel. Immer mehr. Gott bleibt treu, das ist die zweite Linie. Und die dritte Linie, er bringt zum Ziel. Was er sich vorgenommen und was er haben will, das muss doch endlich kommen zu seinem Zweck und Ziel. Und wir wissen, was Gott sich vorgenommen hat mit Israel. Was sagt er zu Abraham? In dir, durch dich. Und Abraham ist der Stammvater Israels. Was ist das Ziel? Sollen gesegnet werden alle Völker auf Erden. Das ist das Ziel. Israel als der Segensträger. Was heißt das eigentlich? Gott erwählt. Was heißt denn dieses Stichwort? Was verstehen wir unter dem Erwählung?
Ja, Liebe ist dabei.
Liebe ist auf jeden Fall dabei, jawohl. Er erwählt. Wenn ich jemand wähle, was heißt das für die anderen?
Dass
die wähle ich nicht. Erwählung heißt zunächst einmal, dass ich bestimmte Einzelne, hier das Volk Israel, aussondere. Darum ist es auch für viele, auch für ernsthafte Christen, immer wieder eine Anfechtung. Bin ich erwählt? Bin ich erwählt? Andere entschuldigen sich damit. Ach, ich habe keine religiöse Ader. Ich bin nicht erwählt, wenn Sie etwas von der Bibel verstehen. Doch, doch, Erwählung schließt immer den Einzelnen mit seinem Ja oder Nein mit ein. Erwählung ist kein Zwangsgeschehen. Ich noch mal an dem Beispiel deutlich machen. Als Buben haben wir uns da manchen Nachmittag versammelt, Fußballplatz, und dann haben wir gesagt, so, jetzt spielen wir Fußball. Aber da braucht man zwei Mannschaften. Und jetzt wurden zwei bestimmt, die haben sich hingestellt und wir anderen standen da im Haufen gegenüber, und dann hat der Erste gesagt, du kommst zu mir, ich wähle dich, spiel mit mir. Dann kam der Zweite dran und du spielst mit mir. So lange, bis zwei Fußballmannschaften zusammen waren. So die Fußlahmen und die etwas Beleibteren, die wurden nicht gleich erwählt, aber schließlich sind alle untergekommen. Erwählung heißt, ich werde gerufen. Erwählung geschieht unter dem, dass ich Gottes Wort höre und jetzt Ja sage. Es gab manche damals, die waren zu faul, die haben gesagt, nein, nein, ich spiele mit. Hey, Dede. An jeden Menschen ergeht dieser Ruf, der das Wort Gottes hört. Du, ich will dich, spiel mit, ich sag's mit dem Begriff, spiel mit in meiner Mannschaft. Jesus hat ganz direkt gerufen, folge mir nach. Und da gab es viele, die sind nicht gegangen. Der ist erwählt, der den Ruf gehört hat und Ja gesagt hat. Das gehört zusammen. Das ist Erwählung. Und Gott bleibt treu. Seine ganz entscheidende Aussage, er lässt nicht los, selbst wenn wir Sünder sind. Das lernen wir an Israel. Man sagt immer, die Rechtfertigung allein aus Glauben, die Vergebung der Sünden, das käme erst dann im Neuen Testament. Nein, das ist schon längst im Alten Testament da. Schon längst. Dort wird zum Beispiel, wie erlangt man denn im Alten Testament Vergebung der Sünden? Wie geschieht das? Durch ein Opfer. Je nach der Größe oder Art der Sünde, der Schuld, wird ein Opfer gebracht. Was heißt das? Warum braucht man da Opfer? Ohne Blut gibt es keine Vergebung, wird da deutlich. Ist Gott blutgierig? Braucht er Blut, damit er wieder stillhält und zufrieden ist? Was soll das Opfer? So wie dieses Tier stirbt, das wird jedem Israelit, der an den großen Opferfesten teilnimmt, deutlich gemacht. So wie dieses Tier stirbt, müsstest du sterben. Aber es geschieht Verschonung. Vergebung erlangt man dadurch, dass Verschonung geschieht. Nicht ich, so heißt es in Jesaja 53, die Strafe liegt auf ihm. Das ist das Entscheidende. Wenn wir sagen, Gott bleibt treu, er vernichtet nicht. Er ist von Anfang an der, der vergibt. Nicht, Vergebung ist nicht harmlos. Ist nicht harmlos. Und die dritte Grundlinie, er bringt zum Ziel. Ich habe es gesagt, die Weltgeschichte endet mit Israel. Die letzte Zeit dieser Welt, zum Beispiel das tausendjährige Reich, ist gefüllte, vollendete Israelzeit. Auf das gehen wir zu. Das Alte Testament, vorher hat jemand gesagt, als ich gefragt habe, was ist der Inhalt, es verheißt den Messias. Das Alte Testament ist ein Verheißungsbuch. Ist ein Verheißungsbuch. Da gibt Gott sehr viele Zusagen. Sehr viele Zusagen. Für Israel, für die Völker, ja für diese ganze Welt. Wie heißt denn die erste Zusage Gottes?
Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Feind.
Ich will Feindschaft setzen, das ist eher eine Ansage des Gerichts. Nein, die Zusage, seine Gnadenzusage, wann ergeht die?
Bei Noah.
Bei Noah, was sagt er zu Noah? Solange die Erde steht, soll nicht aufhören. Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Das ist Gottes Zusage. Diese Welt besteht, weil Gott eine Bestandsgarantie gibt. Wenn wir das heute auch mal in der Umweltdiskussion bedenken. Soll nicht aufhören. Frost und Hitze. Sommer und Winter, Tag und Nacht. Gottes Zusage, das erhält diese Welt. Wir leben alle von seiner Zusage, von seiner Verheißung. Das Alte Testament, die Bibel Israels, die Bibel Jesu. Er selber redet hier. Diese Grundstelle, die müssten wir fast für uns auswendig lernen. 2. Petrus 1, Vers 21. Was steht dort? Getrieben vom Heiligen Geist haben Menschen im Namen Gottes geredet. Das gilt fürs Alte Testament. So sieht es der Petrus, da gibt es doch kein Neues. Getrieben vom Heiligen Geist haben Menschen im Namen Gottes geredet. Das hat aber eine Folge. Wenn der Heilige Geist der Urheber ist und der, der die Menschen getrieben hat, erfüllt hat, dann kann ich eigentlich die Bibel nur richtig verstehen, wenn ich denselben Geist habe. Wenn ich denselben Geist habe. Geist versteht Geist. Dieselbe Art. Nur dann. 1. Korinther 2, Vers 14. Jetzt geht es darum, wie verstehe ich die Bibel recht? Wie kann ich sie in mein Leben aufnehmen? 1. Korinther 2, Vers 14. Ihr geniert euch. Was steht dort?
Der natürliche Mensch aber vernimmt nichts vom Geist Gottes. Es ist ihm eine Torheit. Und er kann es nicht erkennen, denn es muss geistlich beurteilt werden.
Der natürliche Mensch versteht's nicht. Es muss geistlich erfasst werden. Das Erste, was wir tun und was uns ganz wichtig aufgetragen ist, wenn wir mit der Bibel uns beschäftigen, wenn wir auf das Wort hören, dass wir bitten, Herr Jesus, schließ uns dein Wort auf durch deinen Geist. Sonst kommt nichts raus. Dann kann ich zwar die Worte verstehen, die Sätze, ich kann die Geschichten verstehen, aber es zündet nicht. Es zündet nicht. Erst wenn der Geist Gottes mich aufschließt, mein Denken regiert, wenn ich im Geist Gottes lebe, dann kann ich die Bibel verstehen. Dann wird sie in mein Leben hineinreden. Dann brannte nicht unser Herz. Das war nach der Ausgießung des Geistes Gottes, damals an Pfingsten. Ich nenne noch einmal drei ganz schlichte Maßstäbe, wie wir die Schrift verstehen können und auslegen. Es gibt heute unwahrscheinlich viel geistlose Bibelauslegung. Die ist manchmal hochinteressant. Hochinteressant. Die ist geschichtlich sehr, sehr tiefgehend, aber ist geistlos. Es zündet nicht. Der erste Maßstab, ich sage so einfach, nimm das Wort Gottes, nimm die Bibel wörtlich. Nimm's wörtlich. Wenn einer kommt und sagt, das steht zwar da, das muss man aber anders verstehen. Das ist nicht aus dem Geist Gottes. Nimm die Bibel wörtlich. Das hat jetzt viele Folgerungen, da wollen wir nicht drauf eingehen, aber wer am Wortlaut der Bibel bleibt, der ist immer auf der Jesusseite. Jesus hat die Bibel wörtlich genommen. Ganz wörtlich. Für ihn war Mose ein Mensch, der wirklich gelebt hat. Ich habe schon einmal erzählt, als ich mein erstes theologisches Examen geschrieben habe, da habe ich im Alten Testament das Thema bekommen, erläutern Sie die Mose-Tradition. Und das ist ja heute, auch schon damals in der alttestamentlichen Theologie, allgemeines Wissen, Mose hat nie gelebt, sondern da sind verschiedene Wüstentraditionen und was weiß ich, alles zusammengewachsen und unter diesem Namen Mose zusammengefasst worden. Ich habe das sehr gut auswendig gelernt. Es gehört dazu, wenn man Theologie studiert. Und habe das auch alles niedergeschrieben und am Schluss habe ich geschrieben, ich selber aber halte Mose für wirklich den, den das Alte Testament beschreibt. Für den Knecht Gottes. Für den, den er für sein Volk Israel benutzt. Es ehrt den Professor, dass er mir eine gute Note gegeben hat. Aber heute wird so unheimlich viel umgedeutet. So unheimlich viel. Das steht zwar da, ist aber nicht so gemeint. Das steht zwar da, ist aber zeitgebunden. Kann man heute nicht mehr ernst nehmen. Nimm die Bibel wörtlich und lass sie an dich heran, gerade auch dort, wo es ärgerlich wird. Wo es ärgerlich wird. Wenn Jesus zum Beispiel sagt, wenn dich dein rechtes Auge ärgert, so reiß es aus. Es ist besser, dass du einäugig ins Reich Gottes gehst, als dass dein ganzer Leib in die Hölle kommt. Nimm das ganz wörtlich. Und dann erschrickt man zutiefst. Dann erschrickt man zutiefst. Wie oft gibt mein Auge Ärgernis? Sieht hin, wo Verführung ist. Und erst wenn ich darüber zutiefst erschrocken bin, ich müsste eigentlich nicht nur einäugig, sondern ohne Augen sein, weil sie mir immer wieder Ärgernis machen, dann kann ich erfassen, dass Jesus die Strafe auf sich genommen hat. Aber erst wenn ich das ganz wörtlich nehme, nicht irgendwie wegschiebe, hat der Herr Jesus hat so nicht gemeint. Doch er hat so gemeint. Aber er verlangt von dir im Tiefsten nicht, dass du es jetzt ausreißt, sondern er hat's getragen. Er hat's getan. Meine Sünde ist gesühnt durch ihn. Nimm die Bibel wörtlich. Das Zweite, suche in der Schrift. Suche in der Schrift, wo sie auf Jesus hinweist. Da sagt er selber zu den Juden, Johannes 5, 39, suchet in der Schrift, denn sie ist die von mir Zeugen. Luther hat das zusammengefasst unter diesem Satz, was Christum treibt. Die Bibel ist im Tiefsten ein Jesusbuch. Das beginnt auf der ersten Seite, lasset uns Menschen machen. Da spricht der dreieinige Gott, es heißt dann später im Kolosserbrief, durch Christus ist alles gemacht, was gemacht ist. Da wird es deutlich. Das ganze Alte Testament atmet Christus, führt hin zu ihm. Alles, das ist die zweite Linie. Und die dritte Linie, die erfordert auch einiges an Geschäft. Die Schrift legt die Schrift aus. Wenn du irgendeinen Vers oder einen Abschnitt unverständlich, schwer verständlich, kaum verständlich findest, ja bitte, dann gibt es ein ganz einfaches Hilfsmittel, nimm mal eine Konkordanz. Was ist eine Konkordanz? Bitte? Ein Verzeichnis, was für eins? Jeder einzelne Begriff in der Bibel wird hier verzeichnet, wie oft und wo er vorkommt. Dann schau nach und schau an den anderen Bibelstellen und so legt Schrift aus. Dann wird's klarer, dann wird's deutlicher. Ja, sagen manche, das klingt ja gut, aber ursprünglich ist die Bibel ja in einer ganz anderen Sprache geschrieben. In Hebräisch beziehungsweise Griechisch. Wir können nicht Hebräisch und Griechisch. Also ist schwierig, die Bibel zu verstehen. Nein, nein, ich sage das noch einmal so ungeniert. Luther ist ein Gottesgeschenk für uns. Ein Gottesgeschenk. Wer die Luther-Übersetzung vor sich liegen hat und die liest, der verpasst im Tiefsten nichts. Der hat das volle Wort Gottes da. Da gibt es keine Missverständnisse. Der Luthertext ist wirklich das, was damals die Menschen getrieben vom Heiligen Geist geschrieben haben. Natürlich hilft es dazu, wenn wir die alten Sprachen kennen. Besonders das Hebräisch ist eine wunderbare Verstehenshilfe und bewahrt uns vor langwierigen Versuchen, ein Wort zu erklären, weil die hebräische Sprache ist eine Bildersprache. Und das versteht man meist auf Anhieb. Wenn ich vorher gesagt habe, Eine der Grundlinien ist die Treue Gottes. Was ist denn Treue? Wie erklärt ihr das? Was ist Treue?
Zusammenhalten.
Zusammenhalten, klasse.
Anhänglich.
Dranbleiben, trauen einem anderen, mich einem anderen ausliefern.
Beständigkeit.
Bei meiner Zusage bleiben.
Bei der Zusage bleiben. Treue im Hebräischen wird es deutlich, heißt eigentlich ganz wörtlich, Hände zusammenhalten. Merkt ihr? Das ist alles das, was wir jetzt gerade gesammelt haben, ist hier in einem Bild ausgedrückt. Die Treue Gottes, der die Hände zusammenhält, der nicht loslässt. Das ist die hebräische Sprache, eine gute Hilfe. Wir tun gut da als Gemeinde, dass wir denen auch manchmal zuhören, die Ursprachen können. Ich habe mich damals ein Jahr lang gemüht. War schlimm, ich bin nicht sprachbegabt, bis ich das Hebräische einigermaßen verstanden habe, mitlesen konnte. Später habe ich einen von Gott gesegneten Hebräischlehrer gehabt, der hat mir das aufgeschlossen und ab da habe ich Freude, wirkliche Freude an der Sprache gehabt. Das ist unser Auftrag, den wir auf eure Kosten, ihr bezahlt es ja, Theologie studiert haben. Jeder einzelne von euch, der spendet, Kirchensteuern bezahlt zum Beispiel, der hilft damit oder trägt dazu bei, dass es theologische Fakultäten gibt. Die Professoren, die ganzen Einrichtungen der Universität werden aus Steuergeldern bezahlt. Ihr habt es also ermöglicht, dann will ich das auch zurückgeben, soweit ich kann. Aber mit dieser Einschränkung, man muss nicht jeder Hebräisch und Griechisch lernen. Aber nehmt die Hilfe von Theologen in Anspruch. Wie kann man das machen, die Hilfe annehmen?
Ihnen zuhören.
Die reden manchmal äußerst kompliziert. Zum Beispiel eine theologische Vorlesung in Tübingen, da schlackern einem die Ohren.
Im Gottesdienst,
wenn einer predigt, ja. Aber man kann es auch ständig in Anspruch nehmen. Zum Beispiel, indem man biblische Kommentare mit benutzt. Zur Hilfe, Herr Brandzieht, die sind in der Regel von Theologen geschrieben. Aber es gibt Sodde und Sodde. Also ich empfehle zum Beispiel ganz schlicht die Wuppertaler Studienbibel. Da kann man weithin gewiss sein, dass hier Menschen auf das Bibelwort hören und es weitergeben wollen, die selber im Heiligen Geist in der Nachfolge leben. Oder den Edition C Bibelkommentar. Kennt ihr den? Da kann man davon ausgehen, dass hier, ich sage es einmal so, bibeltreue Theologen auslegen. Nehmt das in Anspruch. Das Wort Gottes, die Bibel. Dieses Wort wirkt, ich habe vorher gesagt, wie eine Zündung. Aber noch ursprünglicher, das sind zwei ganz wichtige Stellen, die wir noch aufschlagen. Psalm 33, Vers 9. Psalm 33, Vers 9. Wenn er spricht, so geschieht's. Das Wort Gottes ist ein schöpferisches Wort. So ist die ganze Welt entstanden, die ganze Schöpfung. Und Gott spricht und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Und Gott sprach, die Erde lasse hervorgehen. So ist die Schöpfung geworden. An einer Stelle hat Gott nicht nur gesprochen bei der Schöpfung, sondern hat gehandelt. Gott sprach, lasset uns Menschen machen. Und dann entstand da vor seinen Augen ein Mensch. Nein, und er nahm Erde von der Erde und bildete den Menschen. Der Mensch ist Handarbeit Gottes. Deshalb ist jeder von uns ein Original. So er spricht, so geschieht's. Und das wird vertieft von Paulus in Römer. Schauen. 4, Vers 17. Da nimmt er das auf. Römer 4, Vers 17. Und ruf dem, das nicht ist, dass es sei. Da ist die Auferstehung angedeutet. Das geht auf Gottes letztes schöpferisches Handeln, auf die Neuschöpfung hinaus. Wieso hören so viele Menschen nicht auf das Wort Gottes? Warum zündet es bei so vielen nicht? Der biblische Begriff dafür ist Verstockung. Was heißt Verstockung?
Der Geist ist verschlossen.
Der Geist ist verschlossen, ich kann nicht mehr hören, die Ohren sind zu. Das Beispiel für Verstockung ist der Pharao. Das erste Mal in der Bibel, dass von Verstockung die Rede ist. Und zwar bei diesen 10 Plagen. Dreimal heißt es, da verstockte der Pharao sein Herz. Und 7-mal heißt es, da wurde das Herz des Pharao verstockt. Er, das ist das Erste, er verstockte sein Herz. Auch hier hilft das Hebräische ein Stück weit. Verstockung heißt eigentlich verkalken. Verkalken. Und das wissen wir aus dem täglichen Leben. Die Wasserleitung, nach einiger Zeit ist die, je nachdem wie kalkhaltig das Wasser ist, da kommt nichts mehr oder tröpfelt nur noch. Ist verkalkt. Es legt sich Kalk an. Das Wort Gottes zu hören und dieses Wort nicht zu tun, sich nicht anzünden zu lassen, es nicht in meinem Leben wirken zu lassen, dann setzt das Wort Kalk an. Dann verkalkt unser Herz. Es gibt ganz arg viele verkalkte Christen. Die haben so viel vom Wort Gottes gehört, so viel Bibelstunden, so viel Predigten, so viel Freizeiten mit Bibelarbeiten. Aber es hat sie im Tiefsten nicht angezündet. Und dann wird man verkalkt. Das ist Verstockung. Deshalb, das Wort Gottes ist eigentlich ein Aufruf. Es sollte keine einzige Bibellese, keine einzige Predigt, kein einziger Hauskreis, keine einzige Abendbibelschule-Stunde sein, wo ich nachher nicht weiß, jetzt geht's bei mir an dieser Stelle vorwärts. Jetzt bin ich gerufen zum Tun. Jetzt will ich gehorchen. Ja, ich will mit ihm leben und ihm gehorsam sein. Und so wächst mein Leben. So ist das Wort Gottes, bringt mein Leben in Bewegung. Jetzt machen wir eine Pause. Es gibt viele Ausreden, warum Menschen die Bibel ablehnen. Jetzt gerade, wo diese Auseinandersetzungen sind mit den radikalen Organisationen, da kommt immer wieder das Argument, in der Bibel stehen ja fürchterliche Kriegsgeschichten, wo dem Saul befohlen wird, zum Beispiel Amalek auszurotten, nicht nur die Menschen, sondern bis aufs letzte Stück Vieh, sie alle zu vertilgen, das wird herangezogen für die Grausamkeit des Alten Testaments und seine Kriegsgeschichten. Ich möchte es einmal so jetzt nicht ausführlich darauf eingehen, aber eine Richtung weisen. Amalek, das ist von Anfang an immer und immer wieder ermahnt worden. Sie waren die erbittertsten Gegner des Volkes Israel. Haben angegriffen, wollten verhindern, dass das Volk durch die Wüste ins Land zieht. Amalek waren der Haupt- und Erzfeind Israels und wurden immer und immer wieder gewarnt. Und dann hat Gott den Saul beauftragt und hat gesagt, so, jetzt kommt das Gericht. Das sind keine Kriegsgeschichten, sondern Gerichtsgeschichten. Und sie stehen unter einem Maßstab, des Gottes Maßstab nach dem Sündenfall, wie er auf die Schuld und das Versagen und die Sünde der Menschen reagiert, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Leben für Leben. Das ist Gottes Maßstab. Wir können nur jetzt staunend danken, dass wir nicht zur alttestamentlichen Zeit leben. Diese Geschichten, diese Gerichtsgeschichten, ja, die sind unter dem Gesetz Gottes und Zeugen von seinem Ernst. Aber sie sind für uns heute, jetzt, in dieser, Paulus nennt es die Zeit der Gnade, kein Thema mehr. Wie es Jesaja schon ansagt, die Strafe liegt auf ihm. In Jesus Christus am Kreuz ist das Gottesgesetz Auge um Auge, Zahn um Zahn, Leben für Leben erfüllt. Da gibt der Gottessohn sein Leben. Und jetzt hat niemand mehr Anspruch auf dein und mein Leben, wenn wir uns bei Jesus bergen. Seit dem Kreuz Jesu Christi, seit seinem Tod und seiner Auferstehung, gibt es in dieser Welt bis zum letzten Gericht kein Vernichtungsgericht. Es gibt Erziehungsgerichte, aber kein Vernichtungsgericht mehr. Das Endgericht ist ausgesetzt. Das wird der Christus dann am Ende der Zeit vollziehen. Aber es gibt ein Gericht. Ist wichtig. Ich habe vorher gesagt, die Winde, der Platzregen, die Wasser, die alles verschlingen, das ist das Bild, das Beispiel für Gericht. Wir verstehen die Bibel im Alten und Neuen Testament nicht wirklich, wenn wir nicht auch den Ernst des Gerichtes hören. Wer diese meine Worte hört und tut sie nicht, der tut einen großen Fall. Der geht unter im Endgericht. Es gibt ein Gericht. Ich habe das kürzlich einmal im Christusbund in Kirchheim ein Stück entfaltet. Ich möchte das ganz kurz wiederholen. Es gibt ein dreifaches Gericht. Erstens, es gibt das Gnadengericht. Zweitens, es gibt das Barmherzigkeitsgericht. Und drittens, es gibt das Gericht nach den Werken. Dass wir das als Christen uns wieder einmal verdeutlichen, das Gnadengericht. 2. Korinther 5, Vers 10, wir müssen alle, wie heißt es, offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, auf das ein jeglicher empfange, nachdem er gehandelt hat bei Leibesleben, es sei gut oder böse. Da hilft das Griechische jetzt ein Stück. Der Richterstuhl Christi, ganz wörtlich steht hier vor dem Preisgerichtsstuhl. Also da geht es nicht um Vernichtung, sondern jetzt geht es, welchen Preis bekommst du? Für den Glaubenden gilt, wer an Jesus glaubt, wer an den Sohn glaubt, der kommt nicht ins Gericht. Sondern wir erwarten als Glaubende das Preisgericht. Ein jeglicher wird seinen Lohn empfangen. Tatsächlich. Tatsächlich. Das Preisgericht. Da wird unser Leben vor Jesus offenbar sein in allen seinen Grundzügen, von unseren Gedanken und Motiven bis hin zu unserem Tun. Wir werden beschämt sein, ein ganzes Stück weit, was da alles in unserem Leben da war. Wir wissen es ja jetzt schon. Aber wir werden auch im Preisgericht, wir werden staunen, was der Herr Jesus aus deinem und meinem Leben machen konnte. Wir werden staunen. Wir kriegen das in der Regel überhaupt nicht mit. Aber im Lohn, im Preisgericht, da wird es deutlich, was er aus uns und mit uns machen konnte. Das ist das Entscheidende. Nicht, was ich gemacht habe. Wenn es heißt, nachdem er gehandelt hat, das steht eigentlich ganz wörtlich, nachdem er eingesät hat, es sei gut oder böse. Das sind keine moralischen Kategorien, sondern es wächst oder es vergeht. Böse heißt vernichten, vergehen. Das ist die Frage an dein und mein Leben. Lass ich Jesus in meinem Leben wirken, lass ich ihn sehen, dann wächst etwas. Alles, wie heißt es in einem Liedvers, alles, was wir selber wollen, ist verdammt zu schnellem Tod. Ist böse, führt ins Nichts. Das wird im Preisgericht zählen, wo du Jesus hast wirken lassen, wo du ihm gefolgt bist. Unser Tun rettet uns nicht, aber Jesus wird dadurch groß, was er aus uns macht. Dieses Preisgericht, das wir erwarten, das zeigt an, diese überwältigende Liebe, die Jesus zu uns hat. Er will uns belohnen. Ich muss immer wieder das sagen, das ist kein Lohn, weil ich was getan habe, mein Werklohn oder Tariflohn, sondern ist Gnadenlohn, aus Gnaden. So wie ich es beim Thomas damals erlebt habe. Thomas kommt zu Mama. Mama, du hast bald Geburtstag. Ja, sagt sie. Gibst du mir 5 Mark? Ja, sie gibt ihm 5 Mark. Am Geburtstag kommt der Thomas und bringt große Tüten Gummibärchen. Das ist seine Lieblingssüßigkeit. Und dann strahlt er und sagt, Mama, das schenke ich dir. Und meine Frau sagt, ach, das ist ganz arg lieb, Thomas, aber so viel kann ich nicht essen. Weißt du, ich behalte das kleine Tütchen, das andere kannst du haben. Das ist Gnadenlohn. Was er uns schenkt, was er gewirkt hat, das gibt er zurück. Hier ist ja auch deutlich bei diesem Preisgericht, da steht das Wort Gericht im schwäbischen Sinn. Schwäbisch heißt, ich richte mich jetzt. Das heißt nicht, ich gehe aufs Amtsgericht nach Kirchheim und erwarte mein Urteil, sondern ich mache mich fertig, ich mache mich schön. Ein Preisgericht, wir werden schön gemacht, hergerichtet. Wisst ihr, was Gott sich vorgenommen, ich habe es vorher schon gesagt, das muss doch endlich kommen zu seinem Zweck und Ziel. Er hat jeden einzelnen Menschen in Handarbeit als Original gemacht. Und wie ist das verhunzt worden? Durch uns selber oft, durch die Umwelt und all das. Er wird uns als Original herstellen. So wie er dich und mich gemeint hat, in Vollendung. Da werden wir in aller Schönheit, in aller Vollendung da sein. Und das letzte Ziel, wir werden ihm gleich sein, dem Christus gleich gemacht. Freut euch auf das Gericht. Wenn ihr vor Jesus steht, wer im Glauben gestorben ist, darf sich freuen auf das Gericht. Denn dort wird sein Leben herrlich gemacht, vollendet, erhält er seinen Lohn. Dies ist das Gnadengericht. Das zweite ist ein ganz besonderes Gericht. Dies ist das Barmherzigkeitsgericht. Matthäus 25, was ihr getan habt, einem unter diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Darum geht ein, zu eures Herrn Freude. Die Hilfe für die geringsten Brüder. Das ist ein besonderes Gericht. Wer sind die geringsten Brüder? Schiller sagt, alle Menschen werden Brüder. Ist nicht wahr. Wenn wir, schlag die Konkordanz auf und schau, wo steht der Begriff Bruder im Alten und im Neuen Testament, dann sind sehr viele Bibelstellen. Dann stellt man fest, wenn man das durchgearbeitet hat, die Bibel nennt entweder die Juden, also die leiblichen Blutsbrüder Jesu, Brüder, oder dann im Neuen Testament die Glaubenden. Das sind die Brüder, nicht alle Menschen. Das ist besonders für diese Endzeit wichtig. Dieses Barmherzigkeitsgericht. Wer einem Juden hilft, wer einem Christen hilft, der wird Barmherzigkeitslohn empfangen. Wer ihm hilft, weil er, so heißt es ja dann in Matthäus 10, weil er ein Jünger ist, weil er ein Jude ist und damit anerkennt die besondere Beziehung zu Gott. Er wird gerettet werden. Das ist das Barmherzigkeitsgericht. So eng stellt sich Jesus zu seinen Leuten. So eng stellt sich Gott zu Israel. Was ihr getan habt, einem dieser meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Welche Würde und auch welcher Trost, gerade in dieser Not, die immer mehr zunimmt. Die Christen sind weltweit die am häufigsten verfolgte Gruppe. Das ist so. Es gibt nur ganz wenige Länder, in denen man als Christ noch unbehelligt leben kann. Die Christen sind wirklich bis hin zum Töten. Von den Juden reden wir gar nicht. Das weiß jeder, der ihre Geschichte damals und heute sieht. Wer Barmherzigkeit übt, und das sind jetzt keine riesigen Dinge, ich bin durstig gewesen, ihr habt mir zu trinken gegeben, hungrig, ihr habt mir zu essen gegeben, krank, ihr habt mich besucht, nackt, ihr habt mich bekleidet. Das Barmherzigkeitsgericht. Welcher, sag's noch einmal, welcher Trost. Und das wird für dich und mich früher oder später genauso gelten, wenn wir in Bedrängnis kommen. Das Gnadengericht, das Barmherzigkeitsgericht. Und jetzt das Gericht nach den Werken. Das ist jetzt das Endgericht. Offenbarung 20, Abvers 11. Es wurden alle versammelt vor dem Thron Christi. Und dann heißt es, es wurde das Buch des Lebens aufgetan. Das Buch, das hebräische Wort für Buch heißt eigentlich ganz wörtlich das Eingeritzte. Das Eingeritzte. Alles, was in meinem Leben bei mir Spuren hinterlassen hat, was eingeritzt ist. Nichts geht verloren. Es wird alles offenbar. Wird alles deutlich. Wie oft hat man das gehört, wenn jemand in Todesgefahr war oder ganz großen Bedrückungen, dass er sagt, in dem Augenblick ist mein Leben wie ein Film vor mir abgelaufen. Das ist so. Das gehört zu uns Menschen. Alles, was wir erleben, alles, was wir denken, alles, was wir tun, das hinterlässt, ich sage es einmal so, in meiner Seele Spuren. Das ist eingeritzt. Kann man erleben, wenn man älter wird, dann kommen plötzlich Erinnerungen hoch. Die hat man völlig vergessen. Da staunt man und merkt, aha, das stimmt, so war das damals. Deshalb ist dieses Gericht, das Endgericht, gerechtes Gericht. Es fällt nichts unter den Tisch. Es wird alles offenbar. Das heißt aber auch, wenn wir es jetzt so hören für uns, das heißt, du brauchst nicht so ernsthaft zuzuhören, wenn du ein Christ bist, wenn du mit Jesus lebst. Du kommst nicht ins Endgericht. Aber dass wir das hören, wie dieses Endgericht sein wird. Sowohl das Gnadengericht, wenn es heißt, nachdem er gehandelt hat bei Leibesleben, so wertvoll ist unser Leben, so wertvoll, dass nichts davon vor den Augen Gottes verloren geht. So wertvoll. Das Gericht Gottes, das Gericht, das Jesus Christus vollzieht, ist die Kehrseite seiner Liebe. Er nimmt uns ernst. Er nimmt uns ganz ernst. Ich habe vorher gesagt, wer Erwählung geschieht, dass er uns ruft. Wer Nein sagt, das nimmt Gott ernst. Das nimmt er ernst. Und er lässt dem Menschen seinen Weg. Allerdings heißt, glaube ich, hier bist das solches tut Gott bei einem jeglichen zwei- oder dreimal. Er versucht es immer wieder heimzurufen, zurückzurufen. Aber so deutlich gesagt, im Himmel und in der Hölle gibt es nur Freiwillige. Nur Freiwillige, keine Gezwungenen. Ich stelle mir das auch ganz menschlich so vor. Wie oft bin ich Menschen begegnet, die gesagt haben, oh, ich brauche keinen Pfaff. Ich kann mit dem Allem und will mit dem Allem nichts anfangen. Alles 80 tief und aus. So haben sie ihr Leben gelebt und Gott lässt ihnen ihren Willen. Das muss schlimm sein für einen Gottesleugner, für einen Gotteslästerer, wenn er Ewigkeit lang jetzt im Himmel sein muss. Das, was er ein Leben lang verlästert hat und nicht wollte, und jetzt muss er seine Ewigkeit lang ertragen. Gott lässt dem Menschen seinen Willen. Es gibt eine ewige Verdammnis. Das ist der Ernst des Wortes Gottes. Das ist der Ernst. Es gibt eine ewige Verdammnis, allerdings unter dieser Linie, jeder bekommt, was er wollte. Er wollte fern von Gott sein. Er wollte nichts mit dem Himmel zu tun haben. Er hat Jesus abgelehnt. Er hat seinen Willen. Wie das dann sein wird, ich möchte das nicht ausmalen. Hans-Martin, ihr habt mir ein Büchle gegeben. Wie heißt das?
Von der Hölle. Wie wird das in der Hölle sein?
Wie wird es in der Hölle sein? Ich habe es aufmerksam gelesen und kann nur sagen, das ist wirklich orientiert am biblischen Wort. Also es ist keine Angstmache in dem Sinn, sondern zeigt die Konsequenzen. Ich habe es jetzt leider nicht dabei. Wer hier an Jesus glaubt, braucht es auch nicht zu lesen. Aber dass ihr ein Stück weit einmal diese grundbiblische Linie euch vor Augen führt. Es gibt eine Hölle. Und was Jesus ernsthaft davon sagt, das kann man auch nicht um andere in Schrecken zu versetzen, nicht um zu drohen, sondern einfach um die Konsequenzen zu zeigen, kann man auch einmal erwähnen. Man sollte es nicht zum Hauptthema machen bei einem Evangelisationsgespräch, aber man sollte doch immer wieder auf den Ernst hinweisen. Es gibt eine ewige Verdammnis. Es gibt ein Endgericht. Manche sagen, und ich neige diesem Gedanken zu, das ist ein gewisser Trost, wenn man sieht, was heute alles an fürchterlichen Verbrechen geschieht. Nichts bleibt ungesühnt. Nichts bleibt ungesühnt. Aber fassen wir es noch einmal so zusammen, wer an Jesus Christus glaubt, wer diese meine Worte hört und tut sie, der empfängt ewiges Leben, Seligkeit, Vollendung, Herrlichkeit, dass wir uns anzünden lassen, auch und gerade durch solch eine Abendbibelschule, wo wir ihm zuhören. Herr Jesus, wirke du in meinem Leben. Ich möchte, dass du mich bestimmst und dass ich für dich nützlich bin. Herr, darum bitten wir. Wir haben uns jetzt nicht informiert, sondern wir haben auf dich gehört, was du in deinem Wort sagst zu uns, in dieser unendlichen Zusage, wo wir dein Wort hören, dich hören, dir vertrauen, uns anzünden lassen. Da kann uns nichts mehr schaden, nichts mehr ins Verderben reißen, weder Hölle, Tod noch Teufel. Du bist unser Heiland, du bist unser Retter. Wir loben dich darüber. Danke, dass wir die Bibel so haben und damit dich haben. Du weißt, wie träge wir oft geworden sind. Wie wenig es zündet. Wir bitten darum, dass du wieder ganz neu bei jedem von uns diesen Zündfunken auslöst. Brannte nicht unser Herz. Dass wir dir folgen, dass wir dich lieben. Amen.